Der angeklagten ehemaligen Sekretärin des KZs wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vorgeworfen. Was genau war denn ihre Aufgabe in diesem KZ?
Was genau die Aufgabe war, wird man jetzt vor Gericht klären. Sie war eine Schreibkraft, das heißt, sie war sowas wie die rechte Hand des Kommandanten, des Leiters dieses Konzentrationslagers. Ich tue mir ehrlich gesagt schwer, dafür das Wort Sekretärin zu benutzen. So hat die SS bezeichnet, was die Frau gemacht hat. Das ist für mich ein viel zu normaler, viel zu sehr nach Geschäft und irgendwie Alltag klingender Ausdruck. Man muss also das benennen, was ist. Ein Konzentrationslager ist eine Einrichtung zum Erniedrigen, zum Peinigen, zum Schlagen, zum Töten von Menschen gewesen. Es ist ein Verbrechen, was man da organisiert hat gemeinsam, und sie war die rechte Hand des Kopfes dieses Verbrechens. Und im Landgericht Itzehoe wird man jetzt klären müssen, inwieweit man ihr nachweisen kann, dass sie wusste, was sie tat. Und ich denke, es wird schwer werden, da den Gegenbeweis zu erbringen oder für die Verteidigung zu argumentieren, dass jemand, der so nah am Zentrum eines solchen Verbrechens ist und so nah am Gehirn, nicht mitbekommt, was da eigentlich passiert.
Die Frau hat ja laut der jüdischen Allgemeinen bereits 1954 auch Aussagen getätigt, dass der gesamte Schriftverkehr mit dem SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt auch über ihren Schreibtisch gelaufen sei. Wieso findet denn der Prozess dann erst jetzt statt?
Ja, das ist ein historisches Versagen der deutschen Justiz. Das muss man sagen, ist nichts, was man nur in der frühen Anfangszeit der Bundesrepublik gehabt hat, dass die Justiz die Augen verschlossen hat, dass sich die Gerichte nicht interessiert haben für NS-Verbrechen. Das ist leider etwas, was noch viele, viele Jahrzehnte weitergegangen ist. Im Grunde in den 50er, 60er Jahren hatten wir eine Justiz in Westdeutschland durchsetzt von alten Nazis, also von Leuten, die auch schon vor 1945 oben getragen haben. Die haben dann einfach ein neues Gesetzbuch auf den Tisch gelegt und letztlich weiter ihre Arbeit gemacht. Die hat natürlich wenig Motivation, ihre alten Kameraden vor Gericht zu bringen. Und im Gegenteil, große Motivation ist, die Sachen mal schön verjähren und dass man da schnell zur Tagesordnung zurückkehrt. Und auch noch in den 70er, 80er, 90er Jahren herrschte sozusagen die Mentalität in der Justiz, das Thema ist hinter uns. Damit machen wir uns jetzt nicht noch ein neues Fass auf. Und das alles, obwohl es juristisch überhaupt keinen Grund gab, Mord verjährt nicht. Diese Taten sind zum Teil eigentlich gut dokumentiert. Die Namen der Täter sind eigentlich aktenkundig. An sich hätte man über all die Jahre zwingende Gründe gehabt, Leute vor Gericht zu stellen. Man hat es nicht gemacht, weil man es nicht wollte. Und eine Kehrtwende ist 2011 gekommen. Da hat die Justiz in München einen staatenlosen Ukrainer vor Gericht gestellt, John Demjanjuk. Der hat in den Jahren zuvor in den USA gelebt. Und da hat die Justiz sich endlich ein Herz gefasst und sich mal ehrlich gemacht und gesagt, wenn wir doch wissen, ein Mensch hat in einem Vernichtungslager mitgewirkt an den Morden, dann haben wir eigentlich alles, was wir an Wissen brauchen, um zu sagen, das ist ein dringender Verdacht des Mordes oder der Beihilfe jedenfalls, und den müssen wir vor Gericht stellen. Und diesen Mut oder diese Überwindung hat die deutsche Justiz erst aufgebracht, als ein staatloser Ukrainer vor ihr stand. Ich finde es gut, dass man diese Kehrtwende eingeleitet hat. Erst seit 2011 haben wir jetzt eine ganze Welle von neuen Verfahren gegen hochbetagte NS-Täter, aber es lässt mich doch irgendwie bitter zurück, dass zur selben Zeit in deutschen Altenheimen noch zahlreich NS-Täter saßen, dem man sich nicht gewidmet hat von Seiten Justiz, aber beim staatenlosen Ukrainer.
Sie haben gerade eben schon von Mut gesprochen, des Gerichts, was 2011 dieses Urteil gefällt hat. Wie würden Sie denn so bis heute dann quasi die Entwicklung von Ermittelnden und Gerichten beschreiben? Sind die motivierter geworden, mutiger, wie Sie sagten?
Ja, also noch unmotivierter geht ja nicht. Also die sind schon motivierter geworden, aber ich würde mal ganz nüchtern beschreiben. Also in den 90er Jahren, auch noch in den frühen 2000er Jahren, herrschte in der Zentralstelle für die Verfolgung von NS-Verbrechen. Sie sitzt ja in Ludwigsburg, also in Baden-Württemberg, und ist sozusagen für ganz Deutschland zuständig. Da herrschte so die Mentalität vor, wir sind eigentlich ein historisches Archiv. Wir sammeln ein bisschen, wir heften ein bisschen ab und wir bringen aber nichts mehr vor Gericht. Und das haben die damals maßgeblichen Leute da auch so ausgesprochen. Die haben den Interviews auch so gesagt. Ja, wir rechnen nicht damit, dass wir nochmal Fälle wirklich vor Gericht bringen. Und jetzt sind wir irgendwie 20 Jahre später und fassen uns an den Kopf und sehen, ja, selbstverständlich war es möglich, Dinge vor Gericht zu bringen. So, und dann hat es infolge von dem Urteil zu Demjanjuk, wo die Justiz sich endlich ein Herz gefasst hat, ein bisschen es schwieriger gemacht, noch eine Ausrede zu haben für sein Nichtstun. Dann ist man dann doch ein bisschen aktiver geworden. Aber ich würde da sehr zurückhaltend sein mit Lob.
Ist das letztendlich eine Entwicklung, die auch aus so einem Zeitdruck sich ergibt, dass jetzt noch die Zeit ist, wo solche Menschen vor Gericht gestellt werden können? Wie Sie deutlich gemacht haben, dass die Motivation eigentlich nicht gegeben war? Und ist das jetzt eine zeitliche Entwicklung, durch so einen Druck jetzt noch die Möglichkeit zu haben?
Also dieser Druck, uns läuft die Zeit davon, von dem sprechen deutsche Strafverfolger seit letztlich einem halben Jahrhundert. Diese Vorstellung, die letzte Chance und das Zeitfenster schließt sich, das ist schon in den 90er Jahren behauptet worden als Ausrede dafür, dass man jetzt nicht mehr wirklich Ressourcen, nicht mehr wirklich Aufwand aufbringt. Tatsächlich zeigen diese Verfahren ja, also die 96-Jährige, die vor Gericht steht, ist ja für verhandlungsfähig gehalten worden von Ärzten. Die Entwicklung zeigt ja, dass es durchaus Leute gibt, auch im allerhöchsten Alter, die geistig noch fit genug sind, einer Verhandlung zu folgen und die noch also Herr ihrer oder Herrin ihrer Sinne sind. Also ich habe mich sehr gewundert, als John Demjanjuk vor Gericht stand, und der war ja nur auch schon 90, dass pauschal gesagt wurde, ein 90-Jähriger, das ist unmenschlich, dich vor Gericht zu stellen. Zur selben Zeit wurde zum Beispiel Helmut Schmidt, der Ex-Bundeskanzler, in den Medien überall als großes, weises Orakel präsentiert, und er hat an seinen Lippen gehangen, der war genau gleich alt. Also das zeigt, auch 90-Jährige können noch absolut klar im Kopf sein und können auch noch verantwortlich gemacht werden für das, was sie verbrochen haben.
Welche Bedeutung haben jetzt diese Prozesse für die noch nicht abgeschlossene juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Deutschland?
Die sind natürlich gut, diese Prozesse. Ich finde das klar, jeder dieser Prozesse, der gemacht wird, ist richtig. Wenn man es mal jetzt aber historisch betrachtet und sich ansieht, wie viele tausende Menschen an der Vernichtungsmaschinerie der Nazis Hand angelegt haben und wirklich mitgetan haben, direkt, da reden wir über wirklich kleine Einzelfälle, die jetzt uns nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass vor allen Dingen verschwiegen, verdrängt und bagatellisiert wurde durch die deutsche Justiz. Ich glaube, das ist wichtig, auch an so einem Tag, wo man sich an sich freut, weil ich mich freue über diesen Prozess. Das ist etwas, was man nicht aus den Augen verlieren sollte.
Letztes Jahr wurde ja ein damals 17-jähriger Wachmann aus diesem KZ schon zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Welches Urteil wird denn hier in diesem Prozess dann höchstwahrscheinlich gefällt? Und also eigentlich ist ja das Strafmaß ja so wichtig dann, oder? Eigentlich geht es mehr darum, dass das öffentlichkeitswirksam gefällt wird, so ein Urteil, oder?
Das würde ich auch so sehen, weil letztlich jede Strafe, die man verhängt, wird immer zynisch bleiben, wird immer zu wenig bleiben. Es gab in den 60er Jahren mal eine Rechnung, es klingt sehr zynisch, aber letztlich ist es halt die Realität. Da hat man mal umgerechnet, wie viele Minuten Gefängnis ein NS-Täter pro Ermordeten bekommt. Da kam man auf wirklich irgendwie 10 Minuten Haft pro Mordopfer. Das ist so, wenn jemand Tausende oder jetzt im Fall von Itzehoe ist angeklagt 11.000 Morde auf dem Gewissen hat. Wir haben als irdische Justiz keine Möglichkeit, da Strafen zu machen, die irgendwie noch im Verhältnis stehen. Das heißt aber nicht, dass man dann die Hände in den Schoß legen, dass man gar nichts machen sollte, sondern wenn wir ein Land sind, in dem Mord bestraft wird, in dem also ein einzelner Menschen zu ermorden bestraft wird, dann muss selbstverständlich auch bei 11.000 Morden irgendwie dasselbe oder mindestens dieselbe Strafe möglich sein. Klar, Strafe ist nur symbolisch, ist sowieso immer nur symbolisch, und hier ist es besonders deutlich, dass es nur um ein Symbol geht.
Sie hatten es eingangs gesagt, dass der Verteidigung schwerfallen wird, gegen die Beweislast anzugehen. Plädiert denn die Verteidigung auf unschuldig?
Das werden wir sehen. Das geht jetzt erstmal los.
Ach so, okay.
Und ich gehe davon aus, dass die Verteidigung nichts unversucht lassen wird. Die werden sicherlich auch nochmal die Frage der Verhandlungsfähigkeit, die Frage der Schuldfähigkeit aufwerfen. Und dann ist ein solches Verfahren nicht mit Zeugen zu machen. Also da werden nicht Zeugen auftreten können, sondern da wird es vor allem darum gehen, oder wenn Zeugen auftreten, dann wird das nicht das tragende Beweismittel sein, sondern das tragende Beweismittel werden Dokumente sein. Da wird man sich beugen über alte, vergebte Blätter, Dienstpläne, Abordnungen, aus denen hervorgeht, an welchem Tag die Angeklagte dorthin geschickt wurde und an welchem Tag sie dort Dienst gemacht hat und welche Briefe sie abgezeichnet hat und so weiter.
Ich habe in der Jüdischen Allgemein gelesen, dass, also so wurde die Angeklagte zitiert, dass das Verfahren gegen sie lächerlich sei. Was vermuten Sie hinter dieser Aussage?
Da kann ich. Es fällt mir schwer, was zu vermuten.
Ja.
Letztendlich, Sie haben das ja gerade auch deutlich gemacht, die Verteidigung wird natürlich irgendwie die Schuldfähigkeit der Angeklagten nochmal in den Raum führen und dafür plädieren, dass irgendwie das verjährt sei oder ähnliches. Sind das die einzigen Möglichkeiten ja quasi der Verteidigung, die da übrig bleiben, da ja die Beweislast doch ziemlich groß ist? Wie ordnen Sie denn jetzt diese Kritik ein, irgendwie, dass da die Person mehr schuldfähig ist?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Klar, man muss sich fragen, was hat die Gesellschaft davon und ist es gerecht, großes Wort, ist es gerecht, wenn ein Mensch wirklich in den letzten Jahren seines Lebens noch so auf eine Bühne gestellt wird und so einen Prozess durchmachen muss? Was hat irgendjemand davon, wenn jemand mit 96 Jahren eine Freiheitsstrafe bekommt? Und das sind natürlich auch Bilder, die da entstehen. Genauso war es im Fall von John Demjanjuk, der also im Rollstuhl vor Gericht gebracht wurde. Das sind Bilder, die auch erstmal Empathie auslösen. Die Angeklagten sehen eben nicht aus wie Monster, sondern eher wie ein Häufchen Elend. Und ich bin der Meinung, man muss sich vor Augen führen, 96 Jahre bedeutet, dass die Angeklagte ja mehr als 70 Jahre ihres Lebens unbehelligt weiterleben durfte. Sie durfte ein gesegnet langes Leben fast zu Ende leben, ohne dass sie bestraft wurde für das, was ihr vorgeworfen wird. Und insofern ist das nur absolut nicht hart, wenn mit diesem hohen Alter jetzt noch ihre Vergangenheit sie einholt, sondern es ist sehr, sehr gnädig und sehr, sehr spät. Und da sollte, finde ich, der Rechtsstaat und sollte auch die Gesellschaft nicht ein falsches, schlechtes Gewissen haben dabei, wenn man dann doch noch spät, aber immerhin irgendwie auf Gerechtigkeit.
Wie kann denn juristische Aufarbeitung oder generell Erinnerungen aussehen, wenn wir keine Zeitzeugen mehr haben, also niemand mehr selbst dabei war und es keine authentischen biografischen Berichte gibt?
Also im juristischen Bereich sind wir schon längst in der Phase. Im Fall von John Demjanjuk war es ja auch so, dass die Opfer in dem Vernichtungslager nun mal alle ermordet worden waren. Also es gab keine Augenzeugen, die ihn dort gesehen hatten. Und jetzt in den anderen KZ-Prozessen wird es ähnlich sein. Das heißt, im juristischen Bereich behilft man sich schon seit ein paar Jahren mit Dokumenten und ja, beschränkt sich eigentlich darauf, Papiere zu lesen. Das genügt aber, wie wir sehen. Also das ist jetzt nicht Zeitenbruch, wo man sagt, ab jetzt kann man nichts mehr beweisen, sondern das geht durchaus trotzdem noch. Das andere, was Sie fragen, was bedeutet es für uns als Gesellschaft, für das Gedenken, dafür, dass es irgendwie auch plastisch ist? Natürlich, das ist eine große Veränderung, wenn nicht mehr Menschen aus eigenem Erleben erzählen können, sondern das nur noch medial vermittelt, den Leuten begegnet. Das ist sicherlich ein großer Verlust.